Zarsho. Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Lüsbacken, sehr geehrter Herr Staatssekretär Hecken, sehr geehrter Herr Botschafter Swedmann, sehr geehrte Frau Schwitzer von der Industriegewerkschaft Metall, sehr geehrter Professor Kuhnle, sehr geehrter Herr Floren als Hausherr hier von E.ON, werte Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Bundestag, verehrte Gäste. Herzlich willkommen hier bei E.ON in Berlin zu unserer Veranstaltung Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Deutschland und Norwegen im Vergleich. Mein Name ist Franz Tönnes. Als Co-Vorsitzender der norwegisch-deutschen Willy-Brandt-Stiftung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Die norwegisch-deutsche Willy-Brandt-Stiftung ist vor 10 Jahren gegründet worden mit dem zentralen Ziel, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu fördern und auszubauen. Das versuchen wir mit 3 Säulen. Eine dieser Säulen ist die Förderung von Stipendien für Schülerinnen und Schüler, für Studenten, für Wissenschaftler, die im Austausch zwischen beiden Ländern stehen. Die zweite Säule und die dritte Säule sind 2 Diskussionsforen, da geht es einmal um Nachhaltigkeit in den Themenbereichen Umwelt und Energie, aber auch Nachhaltigkeit in der Reformpolitik in der Gesellschaft. Und schließlich gibt es ein 4. wichtiges Element, das ist die jährliche Verleihung eines Willy-Brandt-Preises an Menschen, die sich in Deutschland bzw. in Norwegen für gute Beziehungen zwischen beiden Ländern engagieren. Zunächst ein herzliches Dankeschön an Herrn Floren, dass wir heute hier bei Ihnen Ihre Gastfreundschaft genießen dürfen und auch einen herzlichen Dank an die Botschaft für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Und so gesehen begrüße ich auch ganz herzlich noch die Gesandte Frau Willemsen aus der norwegischen Botschaft. Presseberichte der letzten Tage zeigen uns eigentlich, dass es ein Thema ist, dass sich in den Schlagzeilen der deutschen Medien befindet, dass sich in der Mitte der politischen Diskussion in der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland befindet. Norwegen und Deutschland stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Wir werden bis zum Jahre 2030 in Deutschland gut 6,4 Millionen Menschen mehr über 65 Jahre haben. Ich hoffe, dass alle mit dabei sind bis dahin. Auf der anderen Seite werden wir die Situation haben, dass wir 5,3 Millionen weniger haben werden in der Kategorie der 14- bis 65-Jährigen. Das ist die eine große Herausforderung. Man darf die Frage stellen, warum gibt es in Norwegen eine Geburtenrate, die bei 2,0 liegt und in Deutschland nur bei 1,37? Man darf ebenso die Frage stellen, wie ist das in hochentwickelten Nationen wie Deutschland und Norwegen, wenn sie auf den zunehmenden internationalen Wettbewerb reagieren müssen angesichts dieser demografischen Entwicklung, wovon ja auch noch die sozialen Sicherungssysteme berührt sind. Und dann darf man die Frage stellen, wie ist das mit der Beschäftigungsquote in beiden Ländern? Wie viele Frauen sind im Arbeitsleben integriert? Wie ist das mit Krippen- und Kinderplätzen? Wie ist das mit Frauen in Führungspositionen in den Unternehmen? Wie ist das mit der Förderung von Frauen in Politik und Gesellschaft? Darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen sprechen. Und wir sind eine weitere Kooperation eingegangen mit dem Netzwerk Erfolgsfaktor Familie, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Jugend und Senioren. Und wir freuen uns, dass wir Frau Sophie Geisel hier haben als Projektleiterin dieses Projektes. Sie wird uns heute Abend durch die Veranstaltung führen. und begleiten. Wir danken dafür sehr. Ich will auch noch ergänzen, das Projekt wird, glaube ich, auch noch aus Mitteln der Europäischen Union gefördert. Auch da ist das Interesse vorhanden, in ganz Europa etwas mehr, nicht nur etwas, sondern eine ganze Menge zu unternehmen, um Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Wirtschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Nach der Veranstaltung, und Frau Geisel wird sozusagen den Abspann machen, dürfen wir Sie zu einem Imbiss nebenan einladen. Und jetzt gehen wir sozusagen direkt in die Diskussion, nicht hinein, ohne vorher Statements von dem einen oder anderen gehört zu haben. Und Ihre Anmoderation, bitteschön.
Genau. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier in diesen ehrwürdigen Räumlichkeiten von E.ON zu sein. Und herzlich willkommen an Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Tönnes hat es gerade schon gesagt, seit Jahren gibt es in Deutschland eine Diskussion über Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und nicht unmaßgeblich bei dieser Diskussion ist das skandinavische Modell, für das unter anderem auch Norwegen steht. Und einer der Gründe dafür, das hat Herr Tönnes eben auch schon gesagt, einer der Gründe für dieses Interesse ist eben auch, dass trotz höherer Frauenerwerbsquoten und einer besseren Integration von Frauen in Führungspositionen, Sie kennen alle die norwegische Frauenquote, ja, Frauen in Norwegen trotzdem mehr Kinder bekommen, und zwar bedeutend mehr Kinder bekommen, als ihre Geschlechtsgenossinnen in Deutschland, wo wir seit Jahren eine eklatant niedrige Geburtenrate beklagen und wo eben einer der Gründe dafür auch immer genannt wird, dass sich in Deutschland Frauen immer noch für Beruf oder Familie und insbesondere für Karriere oder Familie entscheiden müssen. Also mangelnde Vereinbarkeit als möglicher Grund für niedrige Geburtenraten, Fragezeichen, das ist eine der Fragen, die wir heute Abend diskutieren wollen. Parallel dazu gibt es in Deutschland, Sie haben es auch gerade gesagt, eine Diskussion über die Frage, warum schaffen es eigentlich so wenig Frauen in Deutschland in Führungspositionen? Und auch da gibt es eben die Hypothese, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass immer dann parallel verlaufende Karrieren und auch Gehaltsentwicklungen abrupt dann eine unterschiedliche Entwicklung nehmen, sobald Frauen Kinder bekommen. Das ist erwiesen, Karrieren und Gehaltsentwicklungen laufen parallel und dann kommen Kinder und dann werden aus Frauen in der Regel mäßig gut oder auch schlecht bezahlte Teilzeitfrauen. Ja, also Führung ohne Frauen, auch das möglicherweise eine Konsequenz mangelnder Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Jetzt wollen wir heute trotzdem nicht ausschließlich über die Frauenquote diskutieren. Das liegt zwar nahe, wenn ein Minister aus Norwegen da ist, aber wir wollen es trotzdem ganz bewusst auf das Thema Beruf und Familie, Vereinbarkeit von Beruf und Familie konzentrieren und darüber nachdenken, inwieweit sich Deutschland am norwegischen Beispiel orientieren kann in diesem Thema oder aber auch, so fair wollen wir sein, inwieweit vielleicht auch Norwegen schon etwas von Deutschland lernen kann. Ja, bevor ich Ihnen das Podium nochmal vorstelle, was nicht so wahnsinnig schwierig sein wird, aber ich möchte es trotzdem nochmal tun, möchte ich trotzdem mal ein kleines, Sie sollen nämlich bei dieser Diskussion auch vorkommen und nicht nur zuhören, möchte ich doch mal so ein kleines Handzeichen von Ihnen, nur mal so als kleine Abstimmung am Anfang. Wer von Ihnen denkt, es ist vor allen Dingen Deutschland, das von Norwegen lernen kann bei dieser Frage, bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Ich bitte Sie um ein Handzeichen, wer das denkt. Das ist sehr höflich von Ihnen, Herr Liesbacken, dass Sie so gar nichts sagen. Ja, wir stellen natürlich die Gegenfrage. Wer glaubt, dass Norwegen von Deutschland lernen kann? Okay, wir befinden uns absolut im diplomatischen Rahmen. Wer denkt, jetzt machen wir noch die, um sozusagen die Diplomatie auf die Spitze zu treiben, wer denkt, dass beide Länder voneinander lernen können? Ja, okay, gut. Also, das stimmt immer, genau. Zu den Details kommen wir später. Ja, jetzt darf ich Ihnen kurz das Podium vorstellen. Es ist im besten Sinne hochkarätig. Wir haben Politik vertreten. Wir haben Wirtschaft vertreten und wir haben auch einen Vertreter mit Querblick vertreten. Das finde ich ganz besonders wichtig auf einem solchen Podium. Ja, ob Staaten voneinander lernen können, ist eines der Themen, genau das ist eines der Themen, das er sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Und dann ist auch noch gut, dass er Deutschland und Norwegen beides beide Länder gut kennt. Und ich freue mich sehr, dass er da ist, Professor für vergleichende Sozialpolitik an der Universität Bergen in Norwegen einerseits und an der Hertie School of Government andererseits. Herzlich willkommen, Stein Kuhnle. Ja, Beruf und Familie, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Thema, dem sich seit Jahren, das muss man ehrlicherweise sagen, Gewerkschaften widmen. Betrifft es doch immerhin ein Thema, das die Arbeitnehmerseite doch ziemlich virulent auch umtreibt. Und ich freue mich sehr, dass eine Vertreterin dieser Seite da ist. Herzlich willkommen dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Industriegewerkschaft Metall, Helga Schwitzer. So fair muss man auch sein. Auch die Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren um dieses Thema gekümmert, nicht zu knapp. Mein Unternehmensnetzwerk auf Erfolgsfaktor Familie, für das ich auch ein bisschen Werbung machen möchte, ist da durchaus eine Referenzgröße. Und es sind keineswegs nur die Unternehmen mit hohen Frauenanteilen, auch die Unternehmen der guten alten Old Economy sind da durchaus dabei, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ein Vertreter dieser guten alten Old Economy, hoffentlich, er nimmt es mir nicht übel, dass ich es so nenne, sitzt hier und ist auch mit Gastgeber. Herzlich willkommen, dem Mitglied des Vorstands der E.ON Ruhrgas AG, Hans-Peter Florin. Ja, und sind wir ehrlich, wegen ihm sind Sie heute Abend da und finden das bestimmt auch spannend. Er repräsentiert, zumindest in den Augen von vielen in Deutschland, ein Vorreiterland in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauenquote und Geburtenrate. Herzlich willkommen dem Minister für, und das ist auch nochmal schön, Kinder, Gleichstellung und soziale Integration des Königreichs Norwegen, Audun Lysbakken. Herzlich willkommen. Und er repräsentiert ein Land, in dem familienpolitisch in den vergangenen Jahren gleichwohl einiges passiert ist, das muss man auch sagen. Herzlich willkommen dem Staatssekretär des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Josef Hecken. Und Herr Hecken, mit Ihnen fangen wir gleich an. Familienpolitik, ich habe es gerade gesagt, insbesondere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist in Deutschland in den letzten Jahren zu einem viel beachteten Politikfeld geworden und sowohl in der Wirtschaft, in der öffentlichen Wahrnehmung, Stichwort Fachkräftesicherung, hat es auch einen echten Bedeutungszuwachs bekommen, dem Politik auch entsprochen hat. Stichworte sind hier der Kinderbetreuungsausbau, das Elterngeld, Pflegezeitgesetz ganz aktuell. Und deswegen die Frage an Sie mit der Bitte um ein kurzes Statement. Sind wir denn in Deutschland jetzt tatsächlich beim Thema durch oder haben wir doch noch ordentlich Hausaufgaben zu machen bei der Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Ich glaube, es ist besser genau so.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe eben mit vollem Bewusstsein die Hand gehoben, als die Frage gestellt wurde, ob jemand glaube, dass Deutschland von Norwegen lernen könne. Ich habe das nicht nur aus diplomatischer Höflichkeit getan, sondern ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass Norwegen uns meilenweit voraus ist, dass Norwegen vor allen Dingen bereits vor vielleicht zwei Jahrzehnten mit einer Familienpolitik im Konsens aller großen Parteien begonnen hat, die sich abgewandt hat von der Philosophie, von dem Glauben, dass man gemeint hat, mit Geld Dinge verändern zu können, das rechtzeitig die Weichen gestellt hat in Richtung eines Ausbaus einer Infrastruktur, die es eben anders als die Hingabe von Geld ermöglicht, Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten, ich glaube zu lange, geglaubt, mit monetären Leistungen an Familie Chancengleichheit herstellen zu können. Das ist sicherlich auch gelungen. Aber auch geglaubt, damit alle anderen damit verbundenen Probleme zu lösen. Wir haben heute 157 familienpolitische Leistungen im Steuerrecht und wo auch immer und geben dafür 187 Milliarden Euro im Jahr aus und haben trotzdem, wenn ich nach Norwegen schaue, eine Bilanz, die sicherlich akzeptabel ist, die aber im Verhältnis zum Mitteleinsatz eben sicherlich verbesserungsbedürftig ist. Und deshalb sage ich, jenseits der Frage der demografischen Entwicklung und der Frage, ob man Fertilitätsraten verändern kann mit Familienpolitik, denn ich will nicht irgendwelche Geburtsprämien oder Zeugungsprämien oder irgendwelche Degenerationen von Familie betreiben, die sich darauf reduziert, dass Familie faktisch die Reproduktionswerkstatt einer Gesellschaft ist. Wir brauchen als erstes, glaube ich, in Deutschland ein völlig anderes Bewusstsein von Familie. Das hört sich platt an, ist aber wichtig. Es fängt an in der Wahrnehmung von Familie, in der Wahrnehmung von Kindern im öffentlichen Bewusstsein und geht hin bis zur Wahrnehmung von Familie und Bedeutung von Familie in Betrieben. Wenn wir vor 14 Tagen oder 3 Wochen eine Bundesemissionsschutzrichtlinie ändern mussten, um klarzustellen, dass Kinderlärm keine Belästigung im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes ist, dann zeigt mir das, welche ideologischen und Überzeugungstatbestände wir noch leisten müssten, um auf den richtigen Weg zu kommen. Keine Angst, dann geht nicht mehr lange. Wenn wir darüber hinaus ständig ausblenden, dass Familie eben auch wichtiger Lernort ist, Ort, um soziale Kompetenzen zu vermitteln, dann brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, dass es große Probleme gibt. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir fortschreiten müssen in dem Bereich des Infrastrukturausbaus, denn wir verschenken dadurch nicht nur kostbare Potenziale, die wir auf dem Arbeitsmarkt brauchen, wenn insbesondere Frauen wegen eines Mangels an infrastruktureller Institutionen eben länger, als sie es vielleicht wünschen, zu Hause bleiben. Wir sorgen damit auch dafür, und da ist Norwegen vorbildhaft, dass viele Frauen, aber auch Männer, die zu Hause bleiben, weil sie zu lange zu Hause bleiben, den Anschluss im Berufsleben verlieren. Und das ist das Geheimnis Norwegens. Das Geheimnis ist, dass man hier durch eine wirklich lückenlose Infrastruktur zwar die Wahlfreiheit der Eltern erhält, aber auch Frauen und Männern die Möglichkeit gibt, relativ kurz nach der Geburt wieder ins Erwerbsleben zu kommen, um damit nicht den Anschluss zu verlieren und damit nicht diesen Gap dann in der Erwerbsbiografie herbeizuführen, der bei uns in vielen Fällen noch eintritt. Das als erster Aufschlag.
Herzlichen Dank. Herr Liesbacken, Sie haben das gesehen, die Reaktion hier, das Statement des Kollegen aus Deutschland. Für Deutschland ist Norwegen sowas wie das Land der vereinbarkeitspolitischen Glückseligkeit. Ist das auch sozusagen, wenn man das aus von der Innenperspektive sieht, ist das auch so oder gibt es bei Ihnen Baustellen bei diesem Thema, meine Damen und Herren? Es ist jetzt übrigens der Moment, die Kopfhörer aufzusetzen, wenn Sie nicht ganz fließend im Norwegischen sind.
In Norwegen sind wir stolz auf das, was wir erreicht haben, aber wir sind uns natürlich bewusst, dass noch einiges aussteht. Oftmals ist es ja so, dass wir in Norwegen, und es so ist, also dass manche glauben, viele glauben, wir leben nur von Öl und Gas. Aber natürlich leben wir eigentlich von der Arbeit, die die Menschen in unserem Land machen, von dem Einsatz, der gemacht wird, wirklich mit unseren Händen. Und wenn wir es schaffen wollen, den Wohlstand zu bewahren und die Wohlfahrt, dann ist es eine Schlüsselfrage, ob es uns gelingt, so viele Teilnehmer in der Arbeitswelt zu haben wie irgend möglich. Können mich alle hören? Ja. Sehr gut. Ja, also gerade weil es so ist, dass das Wichtigste ist, also welche Werte können wir schaffen in einem Land? Dabei ist es entscheidend, wer kann eigentlich dazu beitragen? Wer kann diese Wertschöpfung mit erreichen? Und das heißt auch, dass wir also ja von der Gleichstellung leben in Norwegen. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir in der Lage sind, unseren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und das liegt insbesondere an der Teilnahme von Frauen an der Beschäftigung. Und auf diese Weise können wir das auch in der Zukunft bewahren. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass wir genug Kinder in der Welt haben, die dann wiederum auch da sein werden. Und das ist ein Problem, das alle reichen Länder auch haben. Eine entscheidende Frage, was die Vereinbarkeit anbelangt. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir eine hohe Geburtenrate mit einer hohen Beschäftigungsquote vereinbaren können. Familien sollen nicht wählen müssen, ob es zwei Personen gibt, die arbeiten oder Kinder bekommen, das ist die Schlüsselfrage. Und das ist die Frage, worum sich auch unsere Gleichstellungspolitik gedreht hat. Also wir haben das Ziel noch nicht erreicht, aber wichtige Schritte sind getan. Insbesondere dadurch, dass wir auch die Elternzeit haben, dass wir Kindergärten haben. Trotzdem haben auch wir Herausforderungen. Wir sehen, dass Frauen häufig weniger verdienen. Frauen arbeiten häufig in Bereichen oder die von Frauen dominiert werden, wo es geringere Löhne gibt. Dann gibt es viele Frauen, die Teilzeit arbeiten und wir möchten, dass viel mehr Frauen die Chance haben, Vollzeit zu arbeiten. Und das ist ein wichtiger Fokus, den wir in der Regierungspolitik zurzeit haben. Und daher haben wir also auch eine neue Regierungsmitteilung herausgebracht zum Thema gleicher Lohn für Frauen und Männer. Und das ist wirklich das zentrale, der zentrale Punkt für unsere Gleichstellungspolitik im Moment.
Herzlichen Dank. Nur der definitorischen Ordnung halber möchte ich gerne jetzt, nachdem Sie sozusagen ein bisschen angefixt worden sind von den beiden Kollegen von der Politik, möchte ich doch gerne noch mal eine Runde fragen mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Alle hier auf dem Podium, wenn Sie eine Kenngröße benennen sollten, an der der Status quo der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einer europäischen Volkswirtschaft gemessen werden sollte, welchen würden Sie für halbwegs valide halten? Wollen Sie anfangen, Herr Minister? Muss ich hier mal kurz?
Ja, ich kann antworten. Ich glaube, dass es zwei Parameter sind, die kombiniert werden müssen. Der Grad der Beschäftigung der Frauen und die Geburtenrate. Und diese beiden zusammen sind eine Indikation, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Okay, vielen Dank. Sind es die einzigen oder gäbe es hier auf dem Podium oder, ich stehe gleich mal auf, hier im Publikum auch noch andere Ideen, an welcher Kenngröße man den Status quo der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Bitte schön, Herr Florin.
Also ich hätte ganz einfach das auf die Formel gebracht, Mütter in Führungsposition.
Auch eine gute Kenngröße, arbeiten wir dran. Frau Schwitze, was wäre Ihre Idee?
Ich glaube, es gibt nicht nur eine Kenngröße.
Nee, aber wenn wir sammeln ja gerade.
Wir haben ja jetzt schon mehrere. Dann würde für mich auf jeden Fall dazu gehören, dass es gute Rahmenbedingungen sowohl politisch als auch betrieblich geben muss für die Vereinbarkeit von Kindern und Vätern und Müttern.
Okay, und auf welche Kenngröße würden Sie es bringen? Was wäre Ihnen da wichtig?
Ich würde es auf die Kenngröße bringen, kürzere Vollzeit für alle zu machen, statt Teilzeit für viele Frauen. Und Überstunden sozusagen oder 120-prozentige Beschäftigung für Männer.
Flexible Arbeitszeitmodelle für alle oder Vollzeit minus für alle. Was würden Sie sagen, Herr Hecken, gibt's noch, haben wir schon alle Kenngrößen genannt oder gibt es noch was? Einmal aufs Mikrofon drücken, bitte.
Ich sage, die belastbarsten Größen sind die beiden, die der Minister genannt hat, weil sie eben empirisch nachvollziehbar abbilden, was Stand der Dinge ist.
Herr Kuhnle, Sie haben das letzte Wort hier auf dem Podium.
Ich bin auch einig mit dem Minister. Ein Indikator wäre auch, wie die Gleichberechtigung auch in der Betreuungsarbeit ist. Einer der Punkte der Familienpolitik ist, dass nicht nur Frauen ins Berufsleben kommen, sondern auch, dass die Männer sich mehr um die Kinderbetreuung kümmern. Das ist auch ein Teil dieser Politik, meiner Meinung nach.
Jetzt muss niemand betreten zu Boden gucken, meine Herren. Keine Sorge, wir fragen jetzt nicht nach. Aber ich würde gerne trotzdem ins Publikum fragen, haben Sie noch ergänzende Kenngrößen, die Sie nennen würden, wenn es um den messbaren Fortschritt bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht? Ich bitte um Handzeichen. Bisher, wir scheinen komplett zu sein. Bitteschön, Herr Tönnes.
Deckungsquote von Krippenplätzen und Ganztagsschulangeboten und Kindergartenplatzangeboten.
So, jetzt wird's ernst, jetzt kostet's Geld. Die Deckungsquote von Kindergartenplätzen und Ganztagesangeboten. Ja, trotzdem wollen wir nicht vergessen, die Unternehmen spielen eine Rolle. Die haben Sie jetzt nicht genannt. Die Frage, wie sehr kümmern sich eigentlich Unternehmen um dieses Thema? Herr Florin, Sie vertreten ein Unternehmen, ich habe es schon gesagt, gute alte Old Economy, die sich wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht so sehr mit den Frauen in Führungspositionen beschäftigt hat, vor 15 Jahren auf jeden Fall noch nicht so besonders. Aber das Thema kommt, Sie sagen, es sei sogar eine Kenngröße. Ich darf mal ganz kritisch fragen, warum sagen Sie das? Geht es da um das Image oder warum macht ein Unternehmen wie E.ON Ruhrgas Vereinbarkeit von Beruf und Familie und kümmert sich sogar um Frauen in Führungspositionen?
Ja, auch da wieder die ganz einfache Antwort, weil das Unternehmen erfolgreich sein möchte. Und ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es in einem sich verändernden Wettbewerbs- und auch gesellschaftlichen Umfeld entsprechend in der Entwicklung an die Spitze setzt und im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitsplätze Angebote macht, die das Unternehmen als Arbeitgeber auch attraktiv werden lassen. Meine persönliche Erfahrung und gerade auch in der Zusammenarbeit mit Norwegern reicht 2 Jahrzehnte zurück. Und ich sage ganz ehrlich, vor 2 Jahrzehnten, als Deutschland West und Ost zusammengewachsen sind und wir die ersten Pipelines vom West nach Ost gebaut haben und dabei auch ein großes deutsch-norwegisches Joint Venture, hat es uns ziemlich genervt, dass die Kollegen, mit denen wir schnell...
Ab 16 Uhr immer die Kinder abgeholt haben.
Ja, da war der Statoil-Kindergarten zu und dann wurde die Arbeit eingestellt. Und es gab noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben mit der Mobilfunktechnik und mit Telearbeitsplätzen, dann irgendwie weiter Projektfortschritt herbeizuführen. Und uns hat es damals sehr, sehr gestört. Mittlerweile als Unternehmen sind wir ganz anders aufgestellt. Wir haben natürlich auch durch den intensiven Kontakt mit unseren norwegischen Kollegen und auch anderen Kulturen sehr dazugelernt. Unser Geschäft ist wesentlich internationaler geworden. Wir haben auch einen hohen Anteil an internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und um für die attraktiv zu sein und gleichzeitig auch erfolgreich zu sein, müssen wir auf dem Sektor etwas tun.
Ja, Kollege Hecken möchte so gerne, Herr Hecken, Sie möchten so gerne was dazwischen streuen, kurz, denn ich würde das gerne gleich mal noch mal ein bisschen weitergeben. Kurzes Statement dazwischen?
Ja, weil das ist ja eine Podiumsdiskussion.
Ganz
ja,
klar.
Da diskutiert man ja.
Ja, ja, aber es darf auch jeder zu Wort kommen, das ist der Job der Moderatorin, dafür zu sorgen, dass das passiert.
Das ist einer Diskussion, das diskutiert wird. Nein, ich wollte ja anknüpfen. Es ist ja gesagt worden, Unternehmen brauchen Fachkräfte. Fachkräfte werden aufgrund der demografischen Entwicklung immer knapper. Norwegen hat dasselbe Phänomen wie wir. Es hat der Run auf Berufsanfänger begonnen. Und insofern ist das keine altruistische, milde Gabe, jetzt Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzutreiben, sondern es ist eine schiere Notwendigkeit, um Fachkräfte zu rekrutieren. Über 60% der Berufsanfänger stellen eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Vordergrund bei Berufswahlentscheidungen. Familie und Beruf und Vereinbarkeit ist ihnen wichtiger als 100 oder 200 Euro mehr. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, und das erleben wir auch in unserem Unternehmensnetzwerk, sind Unternehmen auf einem guten Wege. Aber, und da bin ich bei Herrn Tönnes, Staat muss es flankieren. Staat muss dafür Sorge tragen, dass nicht nur Infrastruktur und irgendwelche Prozentzahlen erfüllt sind, sondern dass insbesondere auch Randzeitenbetreuungen gewährleistet sind. Denn das ist das Problem in Unternehmen, die Schichtdienst ableisten, dass Tagesmütter zur Verfügung stehen, die Randzeiten betreiben können. Sie kennen mein Projekt von der Krankenhausgesellschaft, dass Betriebe auch im Zusammenschluss ihren Erfordernissen entsprechende Kinderbetreuung implementieren. Das fördern wir ja als Bundesregierung. Und wir müssen auch über die magische Grenze hinweggehen, in der Bundesrepublik Deutschland zu glauben, Kinderbetreuung und Vereinbarkeit würde enden, wenn das Kind eingeschult wird. Auch wenn das Kind im ersten oder zweiten Schuljahr ist, dann haben Eltern ein Problem, wenn es keine verlässliche Betreuung am Nachmittag gibt. Und ich glaube, ich schaue in Richtung der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Fischbach, da haben wir sehr häufig drüber diskutiert in letzter Zeit. Ich glaube, hier haben wir in Deutschland vielleicht noch mehr Nachholbedarfe als in der Kinderbetreuung, klassisch U3 oder Ü3.
Frau Schwitzer, Sie hören hier einen Vertreter der Politik, der Exekutive, der sich auf die Brust klopft und sagt, da müssen wir noch was tun und wir sind ganz und gar dabei. Trotzdem an Sie die Frage, also dass Kinderbetreuung eine wichtige Rolle spielt, haben wir jetzt schon mal gehört. Aber trotzdem nochmal, ein bisschen mehr Vogelperspektive. Wer spielt eigentlich aus Ihrer Sicht für die Herstellung einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie die größere Rolle? Ist es die Familienpolitik mit den Anstrengungen, wie sie gerade zumindest angekündigt, zum Teil auch umgesetzt werden können? Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Oder sind da doch auch die Unternehmen noch nicht so ganz weit, wie das jetzt vielleicht bei E.ON Ruhrgas schon der Fall ist?
Also auch da kann ich mich nicht entscheiden für eine Seite, sondern es sind beide Seiten. Das will ich hier ganz klar sagen. Aus meiner Sicht sind die politischen Rahmenbedingungen widersprüchlich. Einerseits davon zu reden, wir bauen sozusagen Kinderbetreuung aus. Gleichzeitig gibt es genau nicht die verlässliche Ganztagsschule zum Beispiel, weil in der Tat Kinderbetreuung ja nicht mit 6 Jahren aufhört. Wir wollen, sagt Herr Hecken, die Berufstätigkeit von Frauen fördern. Gleichzeitig haben wir aber Elemente und steuerliche Anreize, die genau nicht die Berufstätigkeit von Frauen fördern, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting oder andere Formen. Auch das Pflegegesetz gehört aus meiner Sicht dazu, weil es letztlich die Lasten auf die Frauen verteilt und nicht sozusagen staatlich oder die Unternehmen fordert, den Frauen sozusagen für die Pflegezeit entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Minijobs sind meines Erachtens auch ein Zeichen davon. Minijobs sozusagen steuerlich zu fördern, heißt auch, Frauen rauszudrängen aus der Vollzeitposition und genau nicht für Frauen und Männer gleichermaßen eine Vollzeitbeschäftigung in den Vordergrund zu stellen. Also da fehlen die politischen Rahmenbedingungen und die Unternehmen sind natürlich in besonderer Weise gefordert. Ich bin immer wieder erstaunt. Jeder sagt dann, ach na ja, was willst du denn? Die Berufstätigkeitsquote von Frauen nimmt doch zu. Aber das Arbeitsvolumen, was Frauen sich teilen, bleibt konstant bei 41%. Das heißt genau das, was ich gesagt habe. Frauen sind in Teilzeit abgedrängt, teilweise in eine Teilzeit abgedrängt, die eben genau nicht existenzsichernd ist, also nicht gerade mal unter der Vollzeit, sondern tatsächlich dann die Hälfte der Vollzeit, was überhaupt nicht existenzsichernd ist. Und Unternehmen sind gefordert, Frauen oder durch flexible Möglichkeiten, Arbeitszeitmodelle, aber auch durch betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen, was nicht immer gleich heißen muss, einen Betriebskindergarten. Aber da haben wir uns auch geändert, das finde ich auch richtig, dass man solche Modelle überlegen muss, auch Betriebskindergärten, wenn die Unternehmen groß genug sind. Aber betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen heißt zum Beispiel auch, sich zusammenzuschließen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der Kommune abzusichern oder in der Region oder im Umland, dort, wo die Familien und die Kinder wohnen. Gleichzeitig gehört natürlich dazu Frauen, also wir hatten in diesem Jahr den 100. Geburtstag des Internationalen Frauentages, haben immer noch ein Entgeltunterschied von 23% zwischen Männern und Frauen. Den Equal Pay Day haben wir gerade begonnen am 25. März. So lange müssen Frauen also weiterarbeiten, um das Gleiche zu verdienen, was Männer im Vorjahr hatten. Ich finde, das sind alles Anzeichen, wo wir noch viel zu tun haben auf Unternehmensebene, hier für gleiches Entgelt für Männer und Frauen zu sorgen oder für Rahmenbedingungen für Frauen, die es wirklich ermöglichen, dass Männer und Frauen gleichermaßen vollzeiterwerbstätig sein können und Kinder damit verbinden. Im Übrigen wollen das ja auch junge Frauen. Ich finde, Frau Almendinger hat zu Recht, Präsidentin des WZB hier in Berlin, hat ja zu Recht in ihrer Untersuchung deutlich gemacht, Frauen sind auf dem Sprung und wollen beides. Wollen Beruf, Familie und Karriere miteinander, oder alles drei, miteinander verbinden können. Und ich finde, da ist noch viel zu tun.
Herr Liesbacken. Wir haben gerade gehört, es geht nicht nur um Kinderbetreuung, das Thema Teilzeitfalle. Ich hatte das eingangs schon mal dieses Stichwort in den Mund genommen. Und auch steuerliche Rahmenbedingungen, die es gar nicht so sehr favorisieren, dass Frauen tatsächlich ihren Wiedereinstieg schnell schaffen, könnten auch ein Vereinbarkeitshindernis sein. Wie ist das in Norwegen? Steuerliche Rahmenbedingungen, die das vielleicht nicht so begünstigen.
Es ist ganz entscheidend, dass man dafür Sorge trägt, dass es sich lohnt zu arbeiten. Und insofern ist die Frage auch, wie das Wohlfahrtssystem ausgerichtet ist und möchten dazu ermuntern, dass gearbeitet wird. Die steuerlichen Bestimmungen, die wir haben, die tragen bei uns jetzt nicht unbedingt dazu in die eine oder Richtung dazu bei. Es ist oftmals eine Diskussion, was ist eigentlich am wichtigsten? Das Arbeitsleben oder das Berufsleben. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass man keine Gleichberechtigung erreichen kann, wenn dieses nicht in beiden Bereichen gewährleistet ist. Das, was wir jetzt erreichen möchten in Norwegen, ist dass wir ein Recht auf Vollzeitbeschäftigung für Frauen garantieren möchten, dass Frauen auch in Führungspositionen gehen können, durch eine Quotenregelung beispielsweise. Das sind politische Maßnahmen, die gar nicht so umstritten in Norwegen sind wie früher. Aber wenn wir das Ziel erreichen wollen, was gleichen Lohn anbelangt, was die gleich verteilte Teilnahme am Arbeitsleben anbelangt, dann müssen politische Maßnahmen ergriffen werden, aber die können in diesem Bereich nur wirken, wenn diese auch die Familienpolitik betreffen. Das heißt, da gibt es noch einiges zu tun. Es gibt große Diskussionen in Norwegen, beispielsweise dafür, dass Väter in stärkerem Maße zu Hause sind. Ich glaube, wir können niemals die gleichen Bedingungen für Frauen in der Arbeitswelt erreichen, wenn auch Männer in gleichem Maße die Hausarbeit und das Familienleben mitgestalten und übernehmen. Das heißt, unser Wunsch ist es insbesondere also, die Vätermonate noch zu erhöhen. Und ab 1. Juli wird es also 12 Wochen bei uns geben, die speziell für die Väter vorgesehen sind. Und der Rest kann verteilt werden. Das ist eine Kontroverse, die man natürlich auch in den Familien sieht und in der Gesellschaft. Aber das muss gelöst werden, um etwas zu erreichen.
Sie kennen beide Systeme. Sie kennen das Stichwort, möchte ich jetzt doch noch mal einmal hier aufrufen. Sie kennen auch das berühmte Ehegattensplitting, ein Phänomen der Steuerlandschaft in Deutschland, die sich nicht unbedingt dazu beiträgt, dass Frauen einen großen Anreiz haben zu arbeiten. Und Sie kennen auch die Diskussion, die wir in Deutschland über Windelvolontariate hatten und die möglicherweise zeigen, dass Deutschland noch nicht auf der gleichen Spur ist wie Norwegen. Wie beurteilen Sie es? Was ist sozusagen, wie weit sind wir hinter Norwegen zurück oder vielleicht gehen wir auch einen ganz anderen Weg in Deutschland?
Okay. Was das Steuersystem anbelangt, glaube ich, wie der Minister gesagt hat, ist es so, dass unser Steuersystem eigentlich alle dazu ermuntert zu arbeiten. Und das ist ein Effekt, den man so in dieser Form in Deutschland nicht hat. Also das heißt, dass Frauen dadurch auch leichter ins Berufsleben zurückkehren. Da, glaube ich, sind wir in einer besseren Position. Aber was die Elternzeit anbelangt, so glaube ich, dass die Vätermonate, wir haben die ja schon 1993 bei uns eingeführt. Und es ist wichtig, um die gesamte Elternzeit bei uns zu bekommen, war es ja damals auch so, dass Männer diese paar Monate nehmen mussten. Und heute ist es so, dass 56% der Männer diese Zeit nehmen und 20% nehmen sogar mehr als die vorgesehenen Vätermonate. Und die Frage ist, inwieweit man diese Wahlfreiheit ein bisschen eingrenzt oder nicht. Das ist die Kontroverse, die im Grunde da ist bei uns. Man hat viel erreicht innerhalb einer doch relativ kurzen Zeitspanne. Und was das Steuersystem anbelangt und die Vätermonate und Ähnliches, haben wir noch einen anderen Punkt. Es geht um Vorbilder, es geht um Rollenbilder. In den 90er Jahren hatten wir den gleichen Finanzminister wie heute. Und er ging damals 2 Monate in Elternzeit. Und ein Finanzminister, der ja mit als der wichtigste Minister nach dem Ministerpräsidenten angesehen wird, macht das. Dann verändert das natürlich etwas. Das heißt, das war unglaublich wichtig damals als Role Model, als wirklich jemand, der als Vorbild da war. Ich habe ein Bild dabei, wo auch die lokale Zeitung in Bergen das gezeigt hat, als da waren es auch viele, die gleichzeitig in ihre Vätermonate gingen. Und das war anfangs überhaupt nicht denkbar. Aber es zeigt auch, dass die Politik die Gesellschaft umgestalten und verändern kann und dass man etwas erreichen kann und das Verhalten ändern kann. Und dass damit zu besserer Gleichstellung und Gleichberechtigung zwischen den Partnern beigetragen wird.
Herr Floren, Sie lächeln noch. Wie wäre es, wenn Sie das so hören, 56% aller Väter nehmen Elternzeit. Wie möglich ist es, dass ein Vorstand bei E.ON Ruhrgas tatsächlich 2-3 Monate in Elternzeit geht? Ist das im Bereich des Realen? Oder würden Sie sagen, da brauchen wir jetzt doch noch ein paar Jahre?
Also wir sind natürlich durch unser Geschäft und den Kontakt mit Geschäftspartnern, die das praktizieren, etwas besser dran gewöhnt und auch seit Jahren dran gewöhnt. Insofern hat sich auch der Grad der Akzeptanz in meinem Unternehmen aus dem Geschäft heraus da sicherlich sehr schnell verbessert. das gesagt haben, muss ich zugeben, dass es für uns jetzt im Vorstand derzeit, glaube ich, noch nicht vorstellbar ist. Jedenfalls gibt es kein Beispiel dafür. Es gibt aber ganz viele Beispiele dafür und ich gehöre sicherlich auch dazu, dass es eben Väter sind mit relativ großen Familien. Ich selbst habe 4 Kinder, was ja nun in Deutschland eindeutig über den
überdurchschnittlich ist, ja. 1,3.
Dass auch die Frauen dieser erfolgreichen Väter gleichzeitig auch berufstätig sind und auch sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und da kriegen wir Fortschritte. Und vielleicht mal, wenn ich das so höre, ich bin ja nun kein Profi in diesen Fragen, aber vielleicht dann doch, weil ich nämlich in der Praxis damit umgehen muss. Und ich habe in der Vergangenheit sehr viele Tochtergesellschaften auch aufgebaut, neues Geschäft gehabt. Zuletzt eine große Gesellschaft für die Untertagespeicherung von Erdgas. Und da brauchte ich Ingenieure und Geologen, um die großen Projekte zu realisieren. Und ich fand sie nicht am Markt, aber ich bekam Ingenieurinnen und Geologinnen und war darüber sehr froh. Und uns ist das gelungen als Unternehmen, weil wir eben auch durch solche Wettbewerbe wie Great Place to Work oder Deutschland beste Arbeitgeber auch eine entsprechend gute Reputation am Arbeitsmarkt hatten. Und soweit erstmal sehr gut, aber dann wurden aus diesen Bereichen relativ schnell in Folge 5 dieser Ingenieurinnen und Geologinnen schwanger. Und an einem Arbeitsmarkt, an dem die Qualifikation auf befristeter Beschäftigungsbasis nicht zu bekommen war, gab es für uns aus ureigenstem Unternehmensinteresse nur eine Lösung, diesen Frauen, die auch wieder berufstätig sofort oder sehr, sehr schnell, sagen wir es so, nach der Geburt werden wollten, Lösungsmodelle anzubieten, sodass sie für unser Unternehmen mit uns allen gemeinsam diese Milliardenprojekte dann realisieren konnten. Wir wären ansonsten in diesen Projekten einfach aufgrund des Mangels an der Qualifikation gescheitert. Wir brauchten diese Frauen, um die Projekte zu realisieren. Und wir sind sehr flexibel auf die Anforderungen eingegangen, sogar mit Telearbeitsplätzen, die wirklich 200 Kilometer entfernt von unserem Bürostandort waren und haben es dann geschafft, damit Projekte zu realisieren.
Also Not macht erfinderisch und wenn es sein muss, kriegt man es hin. Gilt das auch für eine Frauenquote von 30%? Jetzt muss ich es doch mal fragen, Herr Florenz, sorry. Also wenn wir jetzt sozusagen richtig Stress geben würde auf Führungspositionen durch alle Ebenen des Unternehmens, wenn es richtig Not geben würde, dann würde man das auch schaffen, 30% aller Führungspositionen mit Frauen zu besetzen?
Ja, ich will das jetzt nicht als sozusagen Notfallthema sehen, sondern wir haben gelernt in unserem Geschäft und auch durch die internationale Erfahrung, dass wir noch besser, noch wettbewerbsfähiger, noch kreativer werden in Teams, die gemischt zusammengesetzt sind. Von den Qualifikationen, von den Kulturen, multinational und Männlein und Weiblein, die sehr eng in einem Team mit durchaus manchmal unterschiedlichen Lösungsansätzen an die Dinge herangehen. Und das befördert uns und das ist bei uns auch der Auslöser dafür gewesen, schon sehr frühzeitig und nicht erst in den letzten Monaten ganz gezielt Programme aufzusetzen, um das zu befördern. Und natürlich habe ich mich ein bisschen auf den Termin vorbereitet und ich bin da auf Broschüren gestoßen, die durchaus 4, 5, 6 Jahre alt waren, wo wir all die Themen, die heute sehr aktuell sind, politisch als Unternehmen für uns entdeckt hatten. Und das war gut und richtig so und hat auch dazu beigetragen, dass wir in der Entwicklung unsere Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen.
Frau Schwitzer, Sie dürfen dazu jetzt mal was sagen. Das ist jetzt, da hat jetzt jemand ein Unternehmen präsentiert, das sagt, ja, wir haben gelernt und wir machen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und zwar, wir machen das aus ganz ökonomischem Kalkül heraus, weil wir einfach müssen. Der Zwang hat uns sozusagen des Besseren belehrt. Wie stark würden Sie sagen, ist diese Auffassung und diese Unternehmenspolitik in Deutschland sozusagen selbstverständlich und durchgängig so vorhanden?
Also ich denke, selbstverständlich ist sie nicht. Aber natürlich kommen auch vor zunehmendem Fachkräftemangel immer mehr Unternehmen auf die Idee, dass man nicht so ein großes Potenzial sozusagen an gut ausgebildeter Generation, 5,6 Millionen Frauen sind nicht erwerbstätig, die aber gut ausgebildet sind, und die auch erwerbstätig sein wollen, die aber nicht erwerbstätig sind, weil sie Kinder betreuen oder Ältere pflegen, das Unternehmen dann sich was einfallen lassen. Ich glaube, die Chancen sind jetzt besser geworden, dass wir wirklich versuchen sollten, Frauen sozusagen auf allen Ebenen. Ich bin sehr dafür, dass man alle Ebenen und nicht nur die Führungspositionen betrachtet, sondern genauso den Frauenanteil von jungen Mädchen in gewerblich-technischen Berufen. Insofern bin ich für den Girls Day und nicht für einen Girls und Boys Day. Ich finde, das ist eine falsche Richtung, denn es geht hier darum, die Benachteiligung von Mädchen, von jungen Mädchen und von Frauen zum Thema zu machen am Girls Day. Deshalb ist er 2000 eingeführt worden und die Berechtigung hat er weiterhin, weil wir natürlich noch nicht gleichberechtigt sind. Aber ich will noch etwas hinzufügen. Ich denke, es ist dringend erforderlich, dass Gleichstellung auch wirklich ein Unternehmensleitbild ist, ein gesellschaftliches Leitbild und ein Unternehmensleitbild. Es muss sozusagen gelebt werden. Es hat ja eben schon eine Rolle gespielt, auch an dem Beispiel des norwegischen Ministers, dass es auch wirklich gelebt werden muss. Und es müssen auch männliche Führungspersonen leben. Tatsächlich erst dann wird es sich durchsetzen. Und ich wäre sehr dafür, wenn man als ein Unternehmensziel, nicht nur, wie Herr Ackermann, 25% Rendite sagt, sondern zum Beispiel auch soziale Bedingungen oder Gleichstellungsbedingungen zum Unternehmensziel macht und den Bonus von Führungskräften, zumindest einen Teil des Bonus, bin ich so vermessen zu sagen, der gesamte variable Anteil, aber einen Teil des Bonus einer Führungskraft auch davon abhängig macht, inwieweit es gelingt, sozusagen Frauen gleichberechtigt in das Unternehmen zu integrieren und die Bedingungen für Frauen zu ermöglichen. Ich denke, dann wären wir einige Schritte weiter.
Herr Florin, ist das schon Thema bei Ihren Ruhrgas? Haben Sie das?
Ja, durchaus. Also im ganzen E.ON-Konzern gibt es klare Zielvorgaben, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich gesteigert werden soll. Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Jahren mindestens 100 Frauen in Executive Positions dann zu sehen. Und das ist auch so, wie gerade beschrieben, incentiviert. Also die Führungskräfte sind deutlich gehalten, Fortschritte zu machen. Und es geht dann so weit, dass bei der Besetzung von solchen Positionen zwingend auch Frauen als Kandidatin wirklich berücksichtigt werden müssen und die Entscheidungen darüber von der Unternehmensspitze getroffen werden.
Bei Herrn Hecken werden jetzt die Lippen schmal. Sie haben eine Ministerin, die sich gerade für die Flexiquote ausgesprochen hat. Es gibt andere Ministerinnen in Berlin, die Frauenquoten von 30% fordern. Sie möchten gerne reagieren auf das, was Herr Florin gesagt hat.
Nein, bei mir werden die Lippen nicht schmal. Ich bemerke, dass wir, glaube ich, in die übliche Falle tappen, wenn wir häufig über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen. Das Thema reduzieren auf die Geologin, die dringend gebraucht wird und wo man dann bereit ist, Zugeständnisse zu machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, um die zu gewinnen. Ich bemerke, dass wir über Hochqualifizierte sprechen. Wir haben bis jetzt noch keine Sekunde von dem Mann gesprochen, der bei den Berliner Verkehrsbetrieben eine U-Bahn steuert, dessen Gattin nicht von der Arbeit abgehalten wird durch das Ehegattensplitting, weil das nur für höhere Einkommen Profit bringt, dessen Gattin auch hinreichende Anreize zur Arbeitsaufnahme hat, weil die Familie eben zwei Erwerbseinkommen braucht, dessen Gattin bei dem von mir sehr geschätzten Galeria Kaufhof arbeitet, Metro-Konzern, bei dem ich mal gearbeitet habe, die samstagsabends möglicherweise arbeiten muss, weil die Berliner Bevölkerung danach giert, am Samstag eben um 22 Uhr noch Einkäufe zu tätigen. Der Mann fährt gleichzeitig mit der U-Bahn. Und ich sage, wenn wir über Vereinbarkeit reden, ist es wichtig, die Durchlässigkeit für Frauen nach oben zu gewährleisten. Dann ist es wichtig, darüber nachzudenken, ob ein Ehegattensplitting richtig ist, ob ein Familiensplitting besser sein könnte, ob es ein Ehegattenrealsplitting geben kann. Nur wir bedienen damit nur ein kleines Segment unserer Gesellschaft. Wir müssen ansetzen bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch bei der Masse der Erwerbstätigen. Der Minister hat gesagt, wir brauchen jeden zur Wertschöpfung. Und deshalb ist für mich der entscheidende Punkt, wie kann man für den normalen Menschen auch am Fließband Bedingungen schaffen, die es ihm ermöglichen, Arbeit für 1200 Euro oder für 1400 Euro oder 1600 Euro in Einklang zu bringen mit Familie. Wie schaffen wir es, und da bin ich der Kollegin von der Gewerkschaft einig, wie schaffen wir es, Frauen aus der Teilzeitfalle rauszuholen? Denn wir nehmen ja wahr, dass Männer weniger arbeiten wollen, Frauen mehr arbeiten wollen und diskutieren über 30-32-Stunden-Modelle, wie das läuft. Und ich wollte einfach anmahnen an dieser Stelle, jenseits der Quotendiskussion, der ich mich nicht verschließen will, Sie wissen, es gibt keine einhellige Meinung in der Bundesregierung zu diesem Thema, eben auch die Masse der Beschäftigten nicht aus dem Blick zu verlieren, dass das hohen Symbolcharakter hat, dass das auch nach außen hin dokumentiert, dass es eine Gesellschaft ernst meint, wenn Frauen in der ersten Liga mitspielen und dann eben dort präsent sind. Das will ich gar nicht negieren. Nur das ist nicht das Problem von 80% der Erwerbstätigen, die eben, und damit bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, in ihrem täglichen Erleben wissen müssen, die Randzeit, in der ich arbeiten muss, wird abgedeckt oder es gibt eine Tagesmutter, es gibt staatliche Förderung dafür. Und hier beneide ich Norwegen, weil hier ja eben durch entsprechende Leistungen Kinderbetreuung ein Stück weit entgeltfrei gewährleistet wird, wenn sie in Anspruch genommen wird. Und ich glaube, hier anzusetzen ist ganz, ganz wichtig. Wichtiger als Diskussionen, die natürlich spannender sind, weil sie polarisieren.
Wir kommen sofort auf Ihr Thema.
1 oder 2% drin.
Wir reden jetzt sofort, Herr Wiesbacken, wir reden sofort darüber, über 80% der erwerbstätigen Frauen und Männer. Und wir reden sofort darüber, wie man die Frage eigentlich Frauen in die Teilzeitfalle, in 400-Euro-Jobs, also geringfügige Beschäftigung nennen wir das in Deutschland, wie man dieses Problem lösen kann, dass sowohl Frauen als auch Männer vielleicht nach dem Modell, das Frau Schwitzer vorhin genannt hat, also vielleicht alle irgendwie 35 oder 30 Stunden. Wie schafft man es in Norwegen, das Problem der Teilzeitfalle zu umgehen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich Frauen auch mehr als 400-Euro-Jobs finden können und auch mit ihrer Familienaufgabe, genauso wie Männer mit ihrer Familienaufgabe, vereinbaren können? Was ist da der Hebel für die 80%, nicht für die paar Frauen in Führungspositionen?
Die schnelle Antwort ist, dass wir das auch noch nicht gut schaffen. Das ist ein wirklich großer Anteil der berufstätigen Frauen, arbeiten auch noch in Teilzeit. Deshalb müssen wir das in zwei Art und Weisen angreifen. Zum einen die Organisierung des Arbeitslebens. Und das ist eine der großen Fragen in Norwegen. Können wir zum Beispiel den Arbeitstag für die zum Beispiel in großen frauendominierten Berufsgruppen tätig sind, wie Pflege und Betreuung, in einer anderen Weise, dass es für mehr Frauen möglich ist, ganztags zu arbeiten. Und die andere Antwort ist nochmal, es ist unmöglich, damit etwas zu machen, ohne dass wir mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung in der Familie schaffen. Wir können Gesetze einführen, wir können Sicherheit im Arbeitsleben haben, aber wenn die Familien nicht gleichberechtigter funktionieren, wo Mann und Frau eine etwa gleiche Verteilung der Verantwortung und der Pflichten in der Familie haben, dann ist es eine Illusion zu glauben, dass Frauen gleichberechtigt am Berufsleben teilnehmen. Deshalb muss die Frage nicht sein, wie Frauen Ganzzeitjobs verbinden mit einer besonders großen Arbeitslast zu Hause, sondern wie wir Gleichstellung zu Hause schaffen. Die rot-grüne Regierung, die also 2005 war, da hatten wir zwei große Projekte. Und das eine Projekt war eine Erweiterung des Kita-Angebots, was dazu führt, dass alle Kinder in Norwegen innerhalb eines Jahres das Recht haben auf einen Kita-Platz mit einem ziemlich geringen Preis. Und das zweite ist eine kräftige Erweiterung der Elternzeit mit stärkerem Gewicht auf die Zeit für die Frau. Und das waren kostbare Reformen. Aber wir sind völlig überzeugt davon, dass manchmal ist es eben so, dass große Ausgaben in der Wohlfahrtsordnung sind auch Investitionen für die Zukunft und nicht nur Ausgaben. Und oft bekomme ich die Frage, naja, okay, ihr könnt das machen in Norwegen, ihr seid ein reiches Land. Aber oft ist es wichtig zu sagen, dass Gleichstellung kommt oft vor Reichtum. Das ist eine Voraussetzung für Reichtum. Und wir waren nicht immer ein reiches Land in Norwegen. Deshalb glaube ich, das ist eine wichtige Investition in die Zukunft.
Meine Damen und Herren, ich stehe jetzt wieder auf und das ist das Zeichen für Sie, dass Sie sich auch ein bisschen aus dem hinteren Bereich Ihres Stuhles nach vorne begeben können. Wir haben jetzt so ziemlich so alles auf dem Tisch. Wir haben die Gleichstellungsdebatte auf dem Tisch, wir haben die Quotendiskussion auf dem Tisch, wir haben über Kinderbetreuung geredet, über Steuersysteme. Wir haben auch darüber gesprochen, Herr Kuhnle, vielen Dank, über Vorbilder, die bei der ganzen Sache wohl offensichtlich doch eine größere Rolle spielen. Herr Floren hat uns glaubhaft versichert, dass die Unternehmen in Deutschland auf einem wichtigen Wege sind. Da hat ihm Frau Schwitzer auch nicht wirklich widersprochen, wenn auch das Ganze natürlich etwas nuanciert. Und jetzt sind Sie dran. Jetzt geht es um die Frage, was ist Ihr Beitrag, was ist Ihre Einstellung dazu unter der großen Überschrift Deutschland und Norwegen, wer kann da von wem lernen bei der Vereinbarkeit? Und vielleicht, ich würde die Frage auch gerne schon mal anfügen, da dürfen sich dann die Podiumsteilnehmer in der Schlussrunde auch nochmal mit beschäftigen. Was ist das, was unter vereinbarkeitspolitischen Gesichtspunkten in Deutschland jetzt eigentlich die nächste Aufgabe ist? Jetzt bitte ich um Statements, gegebenenfalls auch um Fragen Ihrerseits. Ich komme sofort zu Ihnen rüber. Vielleicht sagen Sie auch noch, wir kennen uns nicht alle, deswegen.
Rolf Schnelle, ich war in den 90er Jahren ständiger Vertreter an der Deutschen Botschaft, habe also das Modell persönlich erlebt, gerade unter der Zeit Frau Brundtland. War damals schon natürlich schwer beeindruckt über den hohen Anteil der Frauen im Kabinett. Ich war beratend tätig für die gemeinnützige Hertie-Stiftung, die ja Beruf und Familie in Deutschland schon seit längerer Zeit hier vorantreibt. Und ich war beeindruckt durch die Äußerung von Staatssekretär Hecken, der darauf hinwies auf die zentrale Rolle der Infrastruktur. Und da habe ich die Frage, wie kommt es denn, dass man bisher die etwas populistische Methode gewählt hat, das Kindergeld zu erhöhen um 10 Euro pro Kind, wo Experten sich alle einig sind, dass man mit dem Betrag, der damit ausgegeben wird, die Infrastruktur, ich habe es nicht selbst nachgerechnet, aber ich habe mir sagen lassen, dass das so ist, dass man die Infrastruktur zum Beispiel für Ganztagesschulen damit finanzieren könnte und damit genau dieses zentrale Problem angehen könnte. Und dann noch im Zusammenhang mit der Anschlussfrage, wie können wir uns denn vorstellen, dass die Kita-Plätze-Garantie bis 2013 ermöglicht werden soll, wenn man sich anschaut, was bisher da läuft in der Ausbildung der nötigen zusätzlichen Kindergärtnerin zum Beispiel. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Hecken. Sie haben das notiert. Ich gehe mal noch ein bisschen rum, falls es noch einen anderen Finger gibt. Schieben wir das, also wir sammeln das mal so ein bisschen. Die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, Kindergeld wie der Gießkanne oder wäre das nicht besser in die Infrastruktur ausgegeben? Bitte schön.
Ja, Monika Heiler-Saar, grüne Bundestagsabgeordnete und aufgewachsen in der DDR. In dieser Diskussion, denke ich, ist das ein wichtiger Unterschied in den Erfahrungswelten. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits bin ich froh über die Diskussion, die wir insgesamt hier in Deutschland erreicht haben. Und dann bin ich aber immer noch sehr unzufrieden, weil es ja sehr schwierig ist, wie Gesellschaft sich wandelt. Also wie ich aufgewachsen bin, da war es eben völlig normal. Also man kann jetzt nicht so viel von der DDR lernen, aber es war eben für uns völlig normal, dass Frauen berufstätig waren und dass wir eine gute Kita-Infrastruktur hatten. Und für mich war es eben ganz furchtbar, dann nach 1990 zu sehen, wie dann sehr viel abgebaut wurde, beziehungsweise die Kinderzahl dramatisch abgesunken ist. Und ich entsinne mich noch sehr an den Ausspruch von dem sächsischen damaligen Ministerpräsidenten Herrn Biedenkopf, der gesagt hat, wir hätten nicht so eine hohe Arbeitslosigkeit, wenn es nicht das übersteigerte Erwerbsstreben der Frauen geben würde. Also ich nehme mal an, Herr Biedenkopf würde das heute auch nicht mehr sagen. Von daher sind wir einen Schritt weiter. Allerdings ist es wirklich sehr schwer, das auch umzusetzen, wo wir insgesamt diskutieren. Und wir streiten uns ja noch über die Art und Weise. Ich glaube, im Ziel sind wir uns einig, aber brauchen wir mehr Regulierung oder nicht? Das ist in allen Gebieten, ne? Frauenführungspositionen, Erwerbsbeteiligung, Steuersystem, Kita-Infrastruktur. Und noch eine Frage, speziell auch an Herrn Hecken, mit Ihrem Beispiel U-Bahn-Fahrer und irgendwie die Verkäuferin. Also mir ist sofort irgendwie ein Beispiel gefallen, was diesen Normalverdienern sofort helfen würde. Ich sage jetzt nur das Stichwort Mindestlohn.
Herr Hecken, der Ball liegt bei Ihnen im Feld. Oder ich gucke mal, ob... ja, bitte. Sie dürfen noch ein bisschen warten. Da kommt noch was dazu. Bitte schön.
Ja, danke schön. Mein Name ist Sylvia Groneig, im Auswärtigen Amt, im Arbeitsstab Menschenrechte, unter anderem für Frauenrechte verantwortlich. Ich möchte an eine Bemerkung von Herrn, Verzeihung, Fluren, genau, anknüpfen. In Ihrem ersten Statement, als Sie sagten, vor 20 Jahren war es ja noch nicht möglich, wenn die norwegischen Kollegen um 16 Uhr ihre Kinder abholten, danach noch per Handy- oder Teleheimarbeit weiterzumachen, und möchte daraus eine Frage an Minister Lysbakken stellen. Ich sehe in dem Handout, was wir bekommen haben, dass tatsächlich um 16 Uhr Arbeitsschluss ist. Was bedeutet das und wie haben Sie das hinbekommen in Norwegen?
Herr Lysbakken, Sie notieren, und hier kommt noch Herr Mauch.
Direkt dazu. Ich habe auch ein paar Jahre in Norwegen gelebt und meine Tochter lebt noch dort, ist mit einem Deutschen dort verheiratet, der in einem norwegischen Unternehmen arbeitet, Gas- und Ölgeschäft. Den geht es also gut im Prinzip. Ich kann nur feststellen, dass meine Tochter sehr strampeln muss, mit ihrem Vollzeitjob zurande zu kommen und zwei Kindern zu Hause. Einfach deswegen, weil die Firma bei allen Vorgaben, die sie hat aus der Gesetzgebung, nicht darauf verzichten kann, unseren Schwiegersohn x-mal pro Monat weit wegzuschicken, um ein Projekt zu Ende zu bringen. Also irgendwie, das kann man auch mit Telearbeit nicht mehr hinkriegen. Das widerspricht ein bisschen dem, was Sie, Frau Gunnar, gesagt haben. Das heißt, die Praxis ist auch in Norwegen nicht so fantastisch.
Okay, Herr Hecken, Sie dürfen erstmal anfangen. Warum Kindergeld und nicht Investitionen in die Infrastruktur?
Also ich bin zum einen schon mal dankbar, dass nicht nur ich schlechte Fragen bekommen habe,
sondern auch. Aber das sind keine schlechte Fragen, Sie müssen das konstruktiv sehen, Herr Hecken.
Ich sehe das sehr konstruktiv, weil ich die Frage sehr gerne beantworte. Herr Schnelle, wir haben ja nicht nur das Kindergeld erhöht um 10 Euro, sondern Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit ist ja auch nicht entgangen, dass die Bundesregierung, obgleich hierfür nicht zuständig, 4 Milliarden investiert hat in den Ausbau der Infrastruktur für unter Dreijährige. In den Ausbau der Infrastruktur, den eigentlich die Länder bewerkstelligen müssten, gegen die föderale Ordnung. Wir haben die Verfassung gebrochen, um dem, was wir heute diskutieren, eben zum Durchbruch zu verhelfen, weil wir in unserer föderalen Ordnung ja sehr häufig erleben, dass alle einig sind in der Formulierung von Zielen und dann sagen, das hätten wir gerne, tut uns furchtbar leid, wir haben kein Geld. Das erlebe ich dieser Tage gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen. Wir im Bund haben ein Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht, Kabinett hat es beschlossen. Jeder proklamiert, dass der Kinderschutz das Wichtigste für eine Gesellschaft ist. Die Länder teilen mir aber freundlich und ergebenst mit, dass sie die Zielrichtung des Gesetzes teilen, die Finanzierung aber nicht bewerkstelligen können und deshalb im Bundesrat möglicherweise dagegen stimmen. Wir haben also 4 Milliarden neben der Kindergelderhöhung in die Infrastruktur investiert. Wir werden damit bei der U3-Betreuung eine, nach jüngsten Berechnungen, eine Bedarfsdeckungsquote von bundesweit knapp 39% erreichen. Ob das ausreichend ist, werden wir sehen, wenn wir die Evaluation haben, wobei wir da in den neuen Bundesländern wesentlich höhere Quoten haben. Frau Lazar hat das ja zu Recht erwähnt.
In den alten Bundesländern aber Schwierigkeiten, die Quoten zu erreichen?
Wir haben in den alten Bundesländern unter anderem Schwierigkeiten, die Quote zu erreichen, weil der Bund zwar sein Geld bezahlt hat, aber, und das kann man parteipolitisch völlig neutral formulieren, einige große Länder, nämlich zum Beispiel das Land Baden-Württemberg unter CDU-Führung, die ja im Augenblick noch in der Übergangsphase besteht, aber auch andere Länder unter SPD-Führung nur das Bundesgeld in Anspruch genommen haben und die entsprechende Komplementärfinanzierung nicht erbracht haben. Nur, Sie werden der geschätzten Aufmerksamkeit oder Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit wird nicht entgangen sein, dass wir in dieser Woche eben auch zur Diskussion gestellt haben, Verbesserungen beim Elterngeld. Verbesserungen beim Elterngeld, die möglicherweise auch den Effekt gehabt hätten, dass wir sehr viel Geld ausgegeben hätten, um marginale Verbesserungen bei einem relativ gut ausgestatteten System zu bewerkstelligen für die norwegischen Kollegen. Wir haben 12 Monate als Regel, 14 Monate, wenn mindestens 2 Monate vom Vater in Anspruch genommen werden. Das haben wir nicht getan, weil wir das Geld nicht ausgeben wollen, sondern weil ich eben sehe, dass es im infrastrukturellen Bereich Verbesserungsnotwendigkeiten gibt. Und wir haben der Koalitionsvereinbarung ja auch das Betreuungsgeld noch als Auftrag. Hier muss man Diskussionen führen. Und ich sage das an dieser Stelle trotz der Anwesenheit von Oppositionsabgeordneten mit Bedacht. Ich bin bereit, eine Diskussion zu führen, ob es richtig ist, 140 Euro als Geldleistung auszuschütten oder ob Infrastrukturförderung nicht besser ist.
Bevor Sie zum Mindestlohn kommen und da sich auch nochmal dazu äußern, eine Frage trotzdem nochmal dazwischen gefragt. Nach dem, was wir hören zum Thema Vorbilder und zu der Voraussetzung Gleichstellung, die von den norwegischen Kollegen hier genannt wird, wäre es auch eine Option gewesen, das Elterngeld so weiterzuentwickeln, dass man sagt, 4 Monate Vätermonate und eben nur noch 10 Monate für die Mutter?
Das wäre selbstverständlich eine Option gewesen, aber es gibt ja den Vorschlag der SPD oder einzelner SPD-Politiker. Ich weiß nicht, inwieweit Sie für die SPD sprechen, jedenfalls die familienpolitische Sprecherin jetzt der SPD als Partei, Frau Ministerin Schwesig, hat vorgeschlagen, 4 Monate pflichtig an Mutter und Vater zu binden, dann 4 Monate dann frei zu verteilen. Das wäre gegenüber dem Status quo ein Rückschritt, würde die Elternzeit um 2 Monate verkürzen, wird aber als sozialpolitische Innovation im Augenblick diskutiert. So
als gleichstellungspolitische
nein,
vielleicht, ja?
Als sozialpolitische okay. Innovation wurde es positiv kommentiert. Ich sage aber, das ist dann auch wieder eine Beeinträchtigung der Wahlfreiheit. Ich glaube, heute haben die Eltern auch die Möglichkeit, der Vater, das wissen ja viele gar nicht, der Vater kann auch die 12 Monate in Anspruch nehmen. Manche meinen ja, die Mutter würde von der Bundesregierung mit Waffengewalt gezwungen, das 12 Monate zu tun. Ich las einen Kommentar in der Berliner Zeitung, in der dieser Eindruck erweckt wurde. Heute hat man die freie Wahl, nur wenn man die Verlängerung will, muss der Elternteil, der nicht leistet, dann 2 Monate da sein. Und ich bin stolz darauf, dass wir heute nach kurzer Zeit, wir haben ja nicht die lange Vorlaufzeit wie in Norwegen, schon über 23% der Väter haben, die eben die Vätermonate und darüber hinaus Zeiten in Anspruch nehmen. Das ist gut nach 3-4 Jahren Innovation. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Letzte Bemerkung zu Herrn Schnelle noch. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir im Augenblick auch nochmal, zwar nicht Infrastruktur im unmittelbaren Sinne, aber Vermittlungsausschuss in Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils über 2,5 Milliarden investieren Bildungs- und Teilhabeleistungen für bestimmte Personengruppen in der Bundesrepublik Deutschland, um eben auch Bildungspartizipation in diesen Bereichen zu ermöglichen. Zu dem, was Frau Lazar gesagt hat, ich glaube, Herr Biedenkopf wird das Wort der übersteigerten des übersteigerten Erwerbsstrebens der Frauen in der ehemaligen DDR nicht mehr in den Mund nehmen, weil er heute, spätestens heute, auch um den Fachkräftemangel weiß. Ich glaube, der Geburtenrückgang in den neuen Ländern war auch nicht darauf zurückzuführen, dass dann auf einmal Krippeninfrastruktur weggebrochen ist, die war ja teilweise noch da, sondern hatte auch etwas in der tiefen Verunsicherung vieler Leute zu tun. Die Leute hatten Angst, da waren viele arbeitslos, die waren in irgendwelchen Transfersystemen und das ist der schlechteste Ratgeber, um dann auf Zukunft zu bauen und Familie zu gründen. Und mittlerweile haben wir auch eine langsame Angleichung. Der Mindestlohn würde das von mir genannte Problem nicht lösen. Wenn die Leute können die Diskussion gern führen, aber wenn der Straßenbahnmensch oder der U-Bahnfahrer und die Verkäuferin Mindestlohn hätten und wollten mit ihrem Mindestlohn dann eben abends, Samstagabend, 22 Uhr Randzeitenbetreuung für ihr Kind organisieren, hätten sie immer noch nicht. Wo ich ansetze, und das nervt die Moderatorin, aber es ist für mich ganz, ganz wichtig, ist, dass wir eben näher in die Betriebe kommen. Und es ist eben von der Kollegin gesagt worden, das bedeutet nicht, dass jeder Betrieb seinen Kindergarten braucht. Mein Programm setzt an, und das ist keine Fantasie, sondern das ist ein real existierendes Programm, leider das einzige Programm, bei dem ich Geld übrig habe, weil es nicht abgerufen wird. Mein Programm setzt an, dass sich auch Kleinbetriebe zusammenschließen können und dann in einer vorhandenen Kindertagesstätte sich eine Gruppe kaufen, um dann eben entsprechende Betreuung zu haben. Ich nenne das Beispiel, weil es das plastisch macht. Es gibt ein kleines Dorf im Saarland, in dem ich mal Minister war. Da gibt es ein Krankenhaus mittlerer Größe, die können allein keine Kindertagesstätte unterhalten. Da gibt es einen Pizzabäcker, Wagner Pizza kann ich nur empfehlen, Markenprodukt. Der kann sich allein eine Kindertagesstätte auch nicht leisten. Und da gibt es einen Handelskonzern, der kann es auch nicht. Alle drei Betriebe zeichnen sich aber dadurch aus, dass morgens früh begonnen wird, dass manchmal der Mensch im OP nicht sagen kann, oh, ich habe jetzt Feierabend, ist 4 Uhr, ich lasse den Patienten jetzt liegen. Und hier hat man in einer vorhandenen Kindertagesstätte sich eben dann eine Gruppe gekauft, die eben Randzeitenbetreuung morgens von 6 bis um 8 Uhr, bis der normale Betrieb anfängt, und nachmittags von 16 Uhr bis 22 Uhr gewährleistet. Hier hat man Tagesmütter eingesetzt und das hat geholfen. Das war praktische Familienpolitik vor Ort und siehe da, die haben dann auch ihre Fachkräfte gewonnen und es war auch möglich für Väter und für Mütter dann eben einigermaßen angemessen Arbeitszeiten aufzuteilen. Und da stimme ich dem Kollegen ausdrücklich zu. Solange der Alte, der Mann zu Hause sitzt und tut die Füße auf den Wohnzimmertisch und sagt, Familienarbeit ist Sache der Frau, solange können wir politische Diskussionen führen ohne Ende. Dann bleibt es am Ende trotzdem an der Frau hängen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass es Vorbilder gibt wie den norwegischen Finanzminister. Bei uns ist die geltende Gesetzeslage, Kritik am Parlament, leider so, dass Minister und Bundestagsabgeordnete keine Elternzeit nehmen können. Meine Ministerin, die ja bekanntermaßen schwanger ist, wird die Segnungen der Elternzeit nicht in Anspruch nehmen können. Abgeordnete auch nicht. Selbst das Mutterschutzgesetz gilt für sie nicht, weil sie nicht abhängig beschäftigt ist. Ich habe aber dann gleichwohl Mutterschutz für sie angeordnet, weil es ein schlechtes Vorbild wäre, wenn eine Ministerin auf der Straße steht und arbeitet. Dann könnte nämlich unter Umständen der Rückschluss gezogen werden, dass Mutterschutz so ein bisschen lästiger Sozialklimbim wäre. Vor diesem Hintergrund werden wir das tun.
Trotzdem möchte ich Herrn Liesbacken noch mal Gelegenheit geben, uns zu erklären, wie man in Norwegen es schafft, international wettbewerbsfähig erfolgreich zu sein und trotzdem nur bis 16 Uhr zu arbeiten. Vielleicht nicht immer, wie uns Hammer auch sagt. Wie läuft das in Norwegen?
Es gibt genug in Norwegen, die auch nach 16 Uhr arbeiten. Aber wir haben 7,5 Stunden Arbeitstag als normalen Arbeitstag. Aber es muss auch gesagt werden, dass wir sehen, genauso wie eben gerade von deutscher Seite beschrieben wurde, dass in den Familien arbeiten Mutter und Vater genauso viel, bis die Kinder kommen. Also die Mutter arbeitet nicht weniger, aber der Vater arbeitet Überstunden. Und die Mutter konzentriert sich auf die Kinder. Und der Vater konzentriert sich darauf, mehr zu arbeiten. Und deshalb bin ich so beschäftigt mit diesen Fragen, nämlich diese Elternzeit für Männer oder die Väter, dass wir wirklich die Art und Weise, wie eine Familie funktioniert, geändert wird. Also ich war 4 Monate zu Hause mit meiner Tochter und das hat wirklich was zu sagen, wie wir funktionieren in den künftigen Jahren. Dann wurde gesagt, dass wir nicht schön malen sollen und das ist völlig richtig. Wir haben noch viel vor uns auf vielen Gebieten. Aber ich glaube auch, dass wir wirklich das, was wir erreicht haben, wir haben 50% Frauen in der Regierung und wir haben eine Frau als Verteidigungsminister und einen Mann als Gleichstellungsminister. Und wir haben 40% der Frauen wirklich in den großen Gesellschaften, in den Aufsichtsräten. Und wir haben immer mehr Väter, die zu Hause bleiben bei ihren Kindern. Für mich ist dies ein Beweis, dass wir viel verändert gekriegt haben. Weil die Geschlechterrolle lässt sich wirklich ändern. Und das geht ziemlich schnell, wenn man erst in Gang gekommen ist. Norwegen und wahrscheinlich auch Deutschland ist heute eine andere Gesellschaft als vor 20 Jahren. Also es zeigt auch, Politik wirkt. Wenn wir was erreichen wollen, brauchen wir politische Regulierungen. Manchmal sagt man, dass es ein Widerspruch ist zwischen Freiheit und politischen Regulierungen. Aber oft ist es auch entgegengesetzt. Wenn man wirklich allen reale Freiheit zur Wahl geben will, dann muss man auch mal politisch eingreifen. Frauen hatten früher nicht die Freiheit und die Möglichkeit, in Aufsichtsräte zu kommen. Die Männer wählten einfach andere Männer. Die Väter hatten nicht die Möglichkeit, zu Hause zu sein bei ihren Kindern, weil man die Tradition hatte, man hatte Erwarten. Und diese Quote war wirklich wichtig, um diese Freiheit zur Wahl zu geben. Und wir als politische Leiter müssen auch kontroversielle Dinge machen. Wir müssen auch Quoten einführen, Gesetze ändern, wenn wir Ergebnisse erreichen wollen. Und das gibt in vieler Art und Weise auch mehr Freiheit.
Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir machen eine Schlussrunde hier auf dem Podium. Wir sind uns wahrscheinlich auch nach diesem Statement doch noch mal ein kleines bisschen einiger geworden, dass Norwegen vielleicht uns doch einen kleinen Schritt voraus ist, zumindest in Gleichstellungs- und Vereinbarkeitsfragen. Und wir wollen gerne in dieser Schlussrunde noch mal einmal die Frage stellen, was ist der nächste Schritt für uns in Deutschland, um eben diesem norwegischen Modell in der uns angemessenen Art und Weise ein Stückchen näher zu kommen. Die Herren aus Norwegen dürfen in der diplomatischen Art und Weise durchaus auch einen Hinweis geben, was sie glauben, aber dabei natürlich überhaupt wirken dabei überhaupt nicht als Besserwisser. Also sie dürfen sich da brauchen sich nicht zurückhalten. Herr Hecken, brauchen wir mehr Regulation beim Thema Gleichstellung? Viel ist die Rede von Wahlfreiheit. Das hörte sich jetzt gerade so ein bisschen. Ist das der nächste Schritt? Oder was ist es?
Der nächste Schritt bei uns, was Gleichstellung angeht, ist auf alle Fälle, dass es eine gesetzliche Festlegung gibt, dass es eine Quotenregelung gibt. Ob das eine starre Quote ist oder eine flexible Quote, das werden wir diskutieren. Aber es ist völlig außer Frage, dass wir uns nicht auf Selbstbekenntnisse und Selbstverpflichtungen der Wirtschaft verlassen. Und vor diesem Hintergrund wird um das richtige Instrument gerungen, aber nicht um die Frage, ob es eine Quote gibt, ja oder nein. Wichtiger als die Quote ist mir aber die Veränderung auch des Bewusstseins, des Wertes von Familie. Und das dringt eben mittlerweile durch, weil eben Unternehmen wie auch öffentliche Gesellschaft zur Kenntnis nehmen, dass es hier nicht nur aus demografischen Gründen, sondern auch mit Blick auf Erwerbspersonenpotenziale und auf die Kultur einer Gesellschaft Nachholbedarfe gibt. Und da eben bei mir ganz klar der politische Schwerpunkt, nicht mehr Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Ich sage nochmal, 157 Leistungen, die keiner kennt. Wer die halt beantragen kann, der muss schon sehr intelligent sein, kann wahrscheinlich auch davon leben. Und 187 Milliarden ohne eine erkennbare Wirkung, das ist, glaube ich, ein deutlicher Beweis dafür, dass Politik nachdenken muss, ob die richtigen Anreize gesetzt wurden.
Okay, also Investitionen in Infrastruktur und irgendwas in Richtung Quote, das ist Ihr nicht eine gesetzliche Quote. Also wir haben das alle vernommen. Ich wollte Sie jetzt nur so ein bisschen, aber eine Quote brauchen wir in Deutschland. Das ist der nächste Schritt. Herr Liesbacken, Sie haben einiges gehört und wahrscheinlich auch in der Vorbereitung einiges erfahren über die Situation in Deutschland, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das, was man so den familienpolitischen Gesamtstatus quo bezeichnen kann. Was ist aus Ihrer Erfahrung heraus möglicherweise der nächste Schritt für ein Land wie unseres?
Ich habe ziemlich starke Meinungen für das, was in Norwegen richtig ist. Aber es ist nicht meine Arbeit zu sagen, was richtig für Deutschland ist. Aber vielleicht können wir mit unseren Erfahrungen beitragen. Und die Menschen in Deutschland müssen dann einschätzen, was für sie relevant ist für die deutschen Verhältnisse. Aber ich bin ganz sicher, dass was gültig ist für alle Länder, dass die Länder, die nicht auf Gleichstellung setzen, werden verlieren über die Zeit. Weil wir sehen heute, dass die ganze Bevölkerung mobilisieren zu können, wirklich alle Talente auszunutzen, die verfügbar sind in der Bevölkerung. Das ist ganz entscheidend für die ökonomische Entwicklung. Und die Länder, denen das nicht schaffen, die werden auch ökonomisch und wohlfahrtsmäßig verlieren. Das ist also nicht nur eine Frage, also eine moralische Frage, Freiheit, Rechte für Frauen oder die Frage über Wünsche der Männer, mehr mit ihren Kindern zusammen zu sein, sondern es ist eine wichtige Frage, eine wichtige Strukturfrage für die künftige Gesellschaft. Manchmal glauben wir, dass ökonomische Rahmenbedingungen werden nur davon abhängig sein, wie viele Straßen wir bauen oder welche Finanzpolitik wir machen. Gleichstellung wird immer mehr entscheidend sein für die Ökonomie und das Wirtschaftsleben in entwickelten Ländern. Dazu kommt, dass es so ist, dass Gleichstellungspolitik entscheidend sein wird, dass wir die demokratischen Herausforderungen wirklich lösen können, dass es immer mehr ältere Menschen werden. Ich bin völlig überzeugt, dass dies für alle Länder gilt. Und jetzt muss man die politischen Wirkungsmittel diskutieren, die man wählt.
Herzlichen Dank. Herr Floren, was steht auf Ihrer Agenda für Ihr Unternehmen, aber vielleicht auch darüber hinaus, wenn es darum geht, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und ich nehme das mal auf, Mobilisierung der gesellschaftlichen Ressourcen auch für die Ökonomie, um da einen Schritt weiterzukommen.
Ich glaube, dass wir weiter von Norwegen lernen können, insbesondere, dass dies ein gesellschaftliches und ein Unternehmensthema ist, bei dem es eben nicht nur darauf ankommt, vordergründig mit dem Fokus auf Frauen und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Frauen im Beruf und Vereinbarkeit Beruf und Familie auf dem Sektor etwas zu tun, sondern insgesamt eben und dabei auch die Männer im Blick haben müssen, denn deren Verhalten muss sich auch ändern, damit die Ziele bezüglich der Frauen erreicht werden kann. Das hat aber auch was mit interner Akzeptanz zu tun. Das hat was mit Flexibilisierung der Arbeitszeit zu tun. Das hat was mit Abgehen von der Präsenzpflicht zu tun. Da kommen viele, viele Punkte zusammen, die auch die Männer betreffen, damit eben in Familien mit Kindern und beiden Berufstätigen auch im Hinblick auf die Arbeit zu Hause eine entsprechende Lösung dann erreichbar ist. Als Unternehmen haben wir sicherlich die Aufgabe, auch die Infrastruktur zu unterstützen. Wir sind dort nicht den Weg unseres, sagen wir mal, größten Lieferanten aus Norwegen gegangen über ganz eigene Infrastruktur, sondern wir arbeiten dort lieber mit den Kommunen und privaten Einrichtungen zusammen. Da trifft sich das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, auch mit dem, was Herr Hecken ausgeführt hat. Wir halten diesen Ansatz für besser, weil wir auch da keine Separatwelt schaffen wollen, sondern uns integrieren wollen und das unterstützen wollen, was es an Angeboten gibt und das ausweiten wollen. Und insgesamt sind wir davon überzeugt, dass einfach Vielfalt und Flexibilisierung und auch eine entsprechende Adressierung der demografischen Herausforderungen für uns als Unternehmen auch gut sind. Und wenn ich auf Ihre Eingangsfrage nochmal nach diesem einen Indikator zurückkomme, ich habe da gesagt, vielleicht auch so ein bisschen lustig, Mütter in Führungspositionen. Aber wenn ich mal für mich zusammentrage, was ich hier alles gehört habe, dann waren da viele Aspekte bei, die letztendlich alle Voraussetzungen sind dafür, dass das dann eintritt. Und ich halte diesen Indikator nach wie vor, nach allem, was ich hier heute so vernommen habe, für einen doch sehr aussagekräftig.
Herr Hecken, vielleicht denken wir doch mal über die Mütterquote nach. Frau Schwitzer, mit der auch auf Ihrer Agenda steht einiges, Sie haben schon einiges gehört, aber vielleicht doch nochmal auch aus Ihrer Perspektive, was ist der nächste Schritt für uns in Deutschland beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Also der wichtigste Schritt ist aus meiner Sicht erstmal die Erkenntnis, dass es nicht reicht, sich auf Selbstverpflichtung oder auf den Konjunktiv, man müsste mal, man könnte, zu verlassen, sondern dass man klare Regulierung, da bin ich auch nochmal Ihnen sehr dankbar, Herr Nussbacken, dass man klare Regulierungen braucht. Das wäre die wichtigste Erkenntnis, finde ich auch hoffentlich des heutigen Abends. Und wenn man sagt, was muss man regulieren, dann will ich nicht so sehr jetzt auf die Rahmenbedingungen, da ist schon viel gesagt worden, eingehen, sondern aus meiner Sicht gehört zur Regulierung an erster Stelle erstmal Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft. Das reicht nicht aus, selbst wenn hier aufgeklärte Unternehmen teilweise sagen, wir ändern ja schon was. Dazu gehört aus meiner Sicht zweitens ein Entgeltgleichheitsgesetz. Wir brauchen gleiches Entgelt von Männern und Frauen. Und drittens gehört aus meiner Sicht auch die Quote dazu, die Quote für Führungspersonen, selbst Frauen in Vorständen. Wir haben ja nur 2,8% weibliche Vorstandsmitglieder in den 200 DAX-Unternehmen, aber selbst davon sagen einige wenige, Frau von Hase zum Beispiel, ich war immer gegen die Quote, aber mittlerweile sehe ich, dass sich in den letzten 10 Jahren überhaupt nichts verändert hat und ich bin jetzt sozusagen für die Quote. Also ich denke, wenn wir den Anteil von Frauen erhöhen auf allen Ebenen, dann werden wir auch viel dazu beitragen, dass es hier um Gleichstellungspolitik im Lande geht, um Würde von Männern und Frauen und dass man Würde auch großschreibt und dafür wäre ich.
Herr Kuhnle, Sie haben das letzte Wort und auch Sie werden jetzt natürlich nicht sagen, was Sie Deutschland raten. Nein, Sie werden von Erfahrungen und von Möglichkeiten sprechen. Vielen Dank schon im Vorfeld. Aber vielleicht doch nochmal auf den Punkt gebracht, wir reden über Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist unser Thema. Von Herrn Liesbacken kam ein klarer Input, das hat viel mit Gleichstellung zu tun, das hat ganz viel mit Gleichstellung zu tun. Vielleicht nochmal aus Ihrer Perspektive, was ist auf dem Weg einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Deutschland zu tun? Und gibt es da Gleichstellung, Gleichstellung, Gleichstellung oder ist auch nochmal was mehr?
Also ja,
ich bin ja kein Politiker. Und das ist ja, sind ja immer normative Fragen. Also welche Werte sind es, was ist das, was uns wichtig ist? Und als Forscher ist mein Gesichtspunkt, dass man die Politik durchaus nutzen kann, um Dinge zu erreichen und damit natürlich auch beeinflussen, was Politiker sagen. Die Familienpolitik hat sich gewaltig geändert. Früher war Familienpolitik eigentlich eine reaktive Politik. Man hat auf soziale Probleme reagiert, um diese zu lösen. Jetzt wird die Familienpolitik eigentlich genutzt in einer proaktiven Form, um die Gesellschaft in eine gewisse Richtung hin zu bewegen. Und das ist eine Änderung, die man wirklich gesehen hat und die auch etwas bewirkt. Und wenn man sich Deutschland anguckt, und das wurde ja auch mehrfach gesagt, dass es um die Infrastrukturen geht, die Kitas, es geht um Hortlösungen oder Ganztagsbetreuung und ähnliches, Ganztagsschulen. Also nochmal zurück zu dem, dass Norweger um 4 nach Hause gehen. Das ist, glaube ich, sehr speziell in Europa und das ist eine lange Tradition. Und das kommt auch daher, dass wir fast keine Mittagspause in Norwegen machen. Im Gegensatz zu zum Beispiel südlichen oder alles, was südlich vom Skagerrak liegt, da ist es anders. Bei uns ist die Mittagspause kurz, damit wir schneller zur Familie nach Hause kommen. Und das ist interessant. Das ist, hat auch etwas mit der Familienorientierung zu tun. Und das sehen wir auch in den anderen nordischen Ländern. Das ist eine historische Entwicklung, die wirklich ganz interessant ist. Ganz am Ende möchte ich gerne sagen, ich habe ja nun einige Jahre hier in Deutschland gelebt. Und man kann sagen, dass das Kindergeld zum Beispiel ist in Deutschland höher als in Norwegen. Also nur das vielleicht als Abschluss. Danke.
Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kriege ich hier einen Blick von Herrn Tönnes. Ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig. Genau, ich gebe dem Herrn Tönnes gleich nochmal das Mikro. Aber davor darf ich mich bei dem Podium ganz herzlich bedanken. Das war eine spannende Diskussion. Ich muss gestehen, ich diskutiere gelegentlich über dieses Thema. Aber ich glaube, der norwegische Input, der hilft uns sehr in Deutschland. Da habe ich einiges gelernt und ich glaube, da nehmen wir einiges mit. Ich hoffe, das gilt auch für Sie, dass es für Sie spannend und anregend war. Und alles, was noch nicht geklärt worden ist auf dem Podium, das kann man jetzt, glaube ich, Herr Tönnes, so darf ich das, glaube ich, sagen, da drüben mit Getränken in der Hand noch nachfragen. Ich hoffe, dass Herr Minister und auch Herr Kuhnle noch eine Weile da bleiben, dass wir uns sozusagen noch ein bisschen mehr Know-how aus Norwegen abholen können. Und mir bleibt mich ganz herzlich zu bedanken bei Ihnen und bei Ihnen. Und jetzt übergebe ich sozusagen nochmal an Herrn Tönnes für das Schlusswort. Bitte schön.
Schönen Dank den Podiumsteilnehmern, aber auch Ihnen, Frau Geisel, für die flotte Moderation heute Abend. Schönen Dank, dass Sie da waren. Man wird das in Zukunft beobachten können, wie wir das weiter diskutieren, unter dieser Kuppel, die symbolisch sozusagen die Kuppel des Deutschen Bundestages darstellt und die ich gerne unseren Mitdiskutanten, Podiumsteilnehmern als kleines Dankeschön mit auf dem Weg geben wollen. Herr Minister, etwa Hügeli at ja du ha.
Lieber Minister, sehr schön, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank, dass Sie mit uns diskutiert haben. Vielen Dank.
Und nun gilt das, was Frau Geisel hat, Sie sind eben eingeladen.
Dankeschön.
You see this every day. Yeah, yeah.
Danke sehr. Dankeschön.
Thank you very much.
This was an easy date. Yeah.
This was an interesting date.
Ich bin gut. Ich bin